Danke für das Lied, das passt sehr schön zur Predigt. Weil wir haben zwar einen anderen Blick, aber wenn wir sehen, wie viele Milliarden Lichtjahre wissen wir heute, es gibt, ich weiß es gerade nicht, oder auch, ja, wir wissen langsam auch, wo es die schwarzen Löcher sind, wo sie herkommen und so ein paar Sachen, aber so, es gibt immer auch noch ein paar Rätsel, die wir nicht wissen und wo wir noch nicht zu Ende sind. Ja, das Thema, das ich mir heute gestellt habe, heißt, oder das ist mein Zielgedanke, da möchte ich der Bettina danken, die fordert mich immer heraus, dass ich einen Zielgedanken mir überlege. Und mein Zielgedanke heißt heute, der Beweis. Und so einen Untertitel habe ich noch immer, der mitschwingt, wer ist Jesus? Uns ist heute ein Abschnitt gegeben aus dem Lukas Kapitel 9. Und wo ich das Kapitel gelesen habe, war so meine erste Fragestellung, die ich mal hatte, warum ist denn das Kapitel so lang? Weil das hat 62 Verse und ich muss nicht über das ganze Kapitel predigen, keine Angst, aber 62 Verse. Und dann ist mir bewusst geworden, ja, es geht immer um das Thema in dem ganzen Kapitel, wer ist Jesus? Was macht er? Was tut er? Und was hat es zu bedeuten dann? Und das Schöne ist, ich habe jetzt den Abschnitt, der genau in der Mitte ist. Die Christine wirft mir auch irgendwann an die Wand. Und das mittlere Wort, das dann in meiner Übersetzung zumindest steht.
Dass du dich auch mal erquickst.
Ich habe zwar noch eins. Aber danke, Marlies. Ja. Und das Wort, das genau in der Mitte steht, das heißt Herrlichkeit. Das war für mich auch schon einmal so ein kleiner Hinweis. Also darum möchte ich jetzt einmal am Anfang von dem Kapitel beginnen. Am Anfang von dem Kapitel hat Jesus seine 12 Jünger fertig ausgewählt und er beauftragt sie und schickt sie ins Land raus. Verkündigt das Reich Gottes und heilt Kranke. Also Jesus beauftragt Menschen, das zu tun. Und das ist schon einmal ungewöhnlich. Und es geht dann, die machen das auch und es werden auch Kranke geheilt. Und das Ganze kommt von den Herodes. Und der Herodes hat zumindest mal den Wunsch, er möchte Jesus kennenlernen. Also dem Herodes beschäftigt auch die Frage, wer ist dieser Jesus? Denn Johannes den Täufer habe ich ja köpfen lassen, der kann es nicht mehr sein. Aber jetzt ist schon wieder so einer da. Wer ist das? Was macht er? Und das ist die erste Frage. Dann ist noch ein wichtiger Gedanke in dem Kapitel, kommt immer wieder durch. Jesus möchte ins Gebet gehen. Er möchte zu seinem Vater gehen und mit ihm klären und mit ihm reden, wie geht es weiter. Also Gebet ist auch ein Punkt, der immer wieder kommt. Aber dieser Gedanke oder dieser Wunsch nach Gebet, nach Einsamkeit, nach Stille, der wird gestört von der Speisung der 5000, weil die Leute laufen Jesus einfach nach. Und jetzt tritt da einer auf, der 5000 Leute Brot geben kann. Wer ist Jesus? Dann gelingt es endlich, dass Jesus und seine Jünger die Stille finden, sie gehen in Klausur, habe ich das einmal so überschrieben. Und in der Klausur beten sie auch, Jesus betet mit seinen Jüngern, steht da im Kapitel 9. Und irgendwann ist die Situation auch günstig und gut und Jesus fragt seine Jünger, was suchen denn die Leute, wer ich bin? Was sagen die Leute, dass ich bin? Hier heißt es immer seid, aber dieses Ich bin hat für mich immer einen Klang. Weil da klingt was an, ich bin, der ich bin. Also was sagen die Leute, dass ich bin? Und die Jünger antworten halt, ja, du bist vielleicht Elia oder Mose oder irgendeiner der alten Propheten, sagen die Leute. Und dann wird es noch konkreter, dann fragt Jesus seine Jünger, wer sagt denn ihr, dass ich bin? Und der Petrus platzt raus und sagt, du bist Christus. Aber hier möchte ich auch auf einen Punkt von meiner Predigt kommen. Ich möchte auch euch fragen, wer sagst du, dass Jesus ist? Was ist deine Meinung? Was ist deine Überzeugung, wer Jesus ist? Der Petrus platzt raus, du bist Christus. Jetzt habe ich mal einmal mich beschäftigt, was ist das? Gut, das kann man wissen. Christus heißt der Gesalbte, genauso wie Messias. Messias ist Hebräisch, Christus ist Lateinisch. Und das Wort Christus und Messias kommt im Alten Testament gar nicht vor. Im Neuen Testament kommt Christus oder Messias zweimal vor und Christus, das kommt oft vor. Und dieser Titel ist mit einer Erwartung verbunden, weil Gesalbter, also Könige hat man gesalbt und Priester hat man gesalbt. Mit diesem Titel ist eine Erwartung, da kommt einer, der gesalbt wird und der dann eine gewisse Funktion erfüllt. Und dann kommt was sehr Seltsames. Jesus sagt dann im Vers 21, also ich bin noch ein wenig vor meinem Text, aber das brauche ich einfach heute. Jesus schärft dann seine Jünger ein, sagt das niemand weiter. Warum soll man das nicht sagen, dass Jesus der Christus oder der Messias ist? Warum? Also ich mache mal euch ein, der Gedanke ist mir gekommen aus unserem Seelsorgekurs. Der, wo da beteiligt war, kann das vielleicht gut nachvollziehen. Ja? Wenn ich jetzt zur Anki gehe und sage, Jesus ist der Messias und das musst du glauben. Was passiert dann mit dir? Dann kommt zuerst mal so eine gewisse Abwehrhaltung oder die Reaktion ist da nicht gut. Wenn aber jemand selber erkennt, da ist jemand, der kann Kranke heilen, der kann, ja, alle die Dinge, die über Jesus gesagt sind, dann ist das viel besser. Wenn er das selber merkt, oh, da ist was, das interessiert mich, das lohnt sich, das könnte wertvoll sein, das hat eine Bedeutung für mich, für mein Leben und für meine Ewigkeit. Wenn das jemand selber versteht und selber kapiert, dann ist das viel besser. Und darum verbietet in der Situation Jesus das, es weiterzusagen. Weil die Leute damals in Israel und wir heute, wir sollen das selber verstehen. Du musst selber verstehen, wer Jesus ist und warum es sich lohnt, an ihn zu glauben. Das ist viel besser, wenn man da, ja, wenn man jemand kleine Hilfestellungen gibt und er selber auf die Lösung kommt. Das ist immer viel besser, wie wenn man jemand sagt, Ratschlag. Ja, wenn man in diesen Schlager teilt, das ist immer vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft. Wenn er aber selber die Lösung findet, das ist für ihn, jetzt habe ich es kapiert, jetzt habe ich es gefunden, jetzt ist der Groschen gefallen, das ist immer viel besser. Darum verbietet es Jesus hier. Und dann kommt was, dann sagt Jesus, nimmt Jesus diesen Titel aus dem Alten Testament, der Menschensohn. Das ist ein Anspruch, weil der Menschensohn im Alten Testament ist ein Titel für Jesus und sonst gibt es keinen Titel unbedingt für Jesus, sondern es wird immer nur beschrieben, was er tut. Kranke werden geheilt, Blinde sehen, das Reich Gottes wird gepredigt. Also das ist immer, oder da werden viele Dinge über Jesus gesagt. Und diesen Anspruch nimmt jetzt Jesus für sich und sagt dann, dieser Menschensohn wird behandelt, er wird leiden, wird wie ein Verbrecher behandelt, wird hingerichtet und wird von den Toten auferstehen. Also seine ersten Leidensankündigungen heißt es in der Bibel. Ja, da sagt er wieder was aus. Wer bin ich? Ich bin dieser, der da vorausgesagt worden ist, aber ich werde jetzt leiden, ich werde wie ein Verbrecher behandelt, ich werde hingerichtet und ich werde vom Tod auferstehen. Wer ist Jesus? Das ist immer wieder das Ding, was mitschwingt im Hintergrund. Wer ist Jesus? Was tut er? Was macht er? Und jetzt tritt Jesus Beweis an für seine, zumindest drei Jünger. Nach 8 Tagen heißt dann, also ist ein wenig Zeit drüber vergangen, über dieses Bekenntnis von dem Petrus, du bist Christus, 8 Tage später, nimmt Jesus nur den Petrus, den Johannes und den Jakobus mit. Das will ich jetzt euch mal vorlesen, den Abschnitt. Den hatten schon da, danke. Dann, 8 Tage nachdem er das gesagt hatte, nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mit sich. Er stieg auf einen Berg, um zu beten. Und dann, während er betete, sah sein Gesicht auf einmal ganz verändert aus. Und seine Kleidung wurde strahlend weiß. Und siehe doch, 2 Männer redeten mit ihm. Es waren Mose und Elia, die in Herrlichkeit erschienen. Sie sprachen mit Jesus über seinen Lebensweg, der sich in Jerusalem vollenden musste. Aber Petrus und die anderen waren fast eingeschlafen. Trotzdem hielten sie sich wach. So sahen sie, wie Jesus in seiner Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Dann, als die beiden sich von Jesus trennen wollten, sagte Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier bei euch sind. Wir wollen 3 Zelte aufschlagen, eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Aber er wusste nicht, was er da sagte. Während Petrus noch redete, zog eine Wolke auf und ihr Schatten legte sich über sie. Die Wolke hüllte sie ganz ein und sie fürchteten sich. Eine Stimme klang aus der Wolke. Das ist mein Sohn. Ihn habe ich erwählt. Hört auf ihn. Während die Stimme noch erklang, war Jesus plötzlich wieder allein. Die Jünger behielten alles für sich und erzählten damals niemand, was sie gesehen hatten. Also Jesus tritt vom hier einen gewissen Beweis an. Ja, während Jesus betet, wird alles auf einmal um ihn rum oder wird sein Gesicht weiß, seine Kleidung weiß. Er verändert sich. Und die Jünger merken, es kommt hier jetzt was her, was der Himmel kommt auf die Erde. Und Mose und Elia reden mit Jesus. Gottes Herrlichkeit wird sichtbar. Es wird eine Atmosphäre, wo sie gern 3 Zelte hätten und das quasi konservieren würden. Dieses Heimatgefühl, das da auftritt, das würden sie gern behalten. Und ja, der Himmel kommt auf die Erde, der Himmel öffnet sich und sie sehen Jesus in Herrlichkeit. Jetzt Herrlichkeit ist auch so ein schweres Wort, da ist mir was eingefallen. Wenn ich mich richtig erinnere, war die Lotte Bormuth mal in Crailsheim. Weiß nicht, wer die noch von euch kennt. Die hat viele schöne Bücher geschrieben, die zumindest die älteren Leute gern gelesen haben und auch heute noch gern gelesen werden, weil die schön zu lesen sind. Das sind schöne Geschichten, die man gut lesen kann, aber auch gute Geschichten. Und die hat damals ein Wort geprägt. Bläulich kommt von blau und herrlich kommt von Herr, also von Gott. Also da, wo Herrlichkeit ist, da ist Gott anwesend. Da ist Gott in der Nähe. Und das hat diese 3 eingeschläfert auf der einen Seite. Weiß nicht, vielleicht war es ja wirklich müde oder ist es so lang gegangen. Aber auf der anderen Seite, die Atmosphäre, die da entstanden ist, die hat sie fasziniert. Die hätten sie gern konserviert. Die hätten, da wollen wir jetzt bleiben, da wollen wir wohnen. Wir wollen nicht mehr runter von dem Berg wieder in unseren alten Trott. Wir wollen in dieser schönen Situation bleiben. Das gefällt uns. Dann kommt eine Wolke. Und da habe ich auch ein wenig überlegt, Gott wird in der Bibel oft mit vielen solcher Phänomene beschrieben. Beim Elia zum Beispiel kommt das Feuer und der Sturm und das Erdbeben, aber dann heißt es, Gott ist in diesem leisen Säuseln. Oder anders mal bei Abraham wird Gott als Engel sichtbar oder wie auch immer, gibt es verschiedene Sachen. Aber diese Wolke gibt es im Alten Testament auch schon mal als Schatten. Wo das Volk Israel ausgezogen ist, war nachts eine Feuersäule und tagsüber eine Wolke als Schatten. Da ist Gott auch als Wolke aufgetreten, um dem Volk, ziemlich so groß, dass die darunter einen Sonnenschirm hatte. Und so war das jetzt hier auch auf dem Berg, ist eine Wolke gekommen. Und dann kommt aus dieser Wolke eine Stimme, das ist mein Sohn. Dieser Jesus, mit dem ihr hier seid, das ist Gottes Sohn. Das ist ein Teil von Gott. Und es ist auch noch was passiert. Sie fürchteten sich. Das ist auch ein Punkt in der Bibel immer, wenn dieses kommt, wenn Gott sagt dann zu den Menschen, denen er begegnet, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Ja, also hier merkt man, Gott ist gegenwärtig, wirklich, weil wenn Gott hier jetzt wirklich unter uns ist, wenn er spürbar wird, das macht mit uns, das wird auch mit uns was machen und das macht mit Menschen was, weil es macht Angst zuerst auch immer. Aber wenn man dann diesen Gott erlebt und ja, das ist vielleicht auch das Faszinierende, auf der einen Seite ist eine Wohlfühlatmosphäre, auf der anderen Seite ist es gut, wenn wir Respekt vor Gott haben, wenn wir das nicht so leichtfertig dahinnehmen, wenn uns das was bedeutet, wenn das uns wertvoll wird. Und ja, das ist mein Sohn, den habe ich erwählt. Ja, Jesus ist nicht Sohn in dem Sinn, dass er geboren wurde, sondern er ist von Gott erwählt. Er ist gewählt worden, er ist bestimmt worden dazu. Oder dieser, ja, was auch immer Jesus und Gott ist, das ist für uns oft schwer verständlich und auch die Dreieinigkeit, von der wir manchmal reden, ist so ein menschliches Konstrukt. Aber hier steht, den habe ich erwählt. Also Gott hat Jesus oder das, was Jesus ausmacht, erwählt. Und dann kommt die Aufforderung, hört auf ihn. Hört das, was er sagt. Schaut, was er tut. Schaut, was er bewirkt. Schaut, was er hier macht in diesem, in, in diesen Kapiteln einmal, dass wir das lesen. Aber schau auch, was er in deinem Leben tut. Schau er, was er dir anzubieten hat. Und dann ist es still geworden und sie waren wieder allein. Und auch dann kommt wieder dieser Vers, sie erzählten damals niemand davon. Also später haben sie davon erzählt, aber sie hatten diesen Punkt von Jesus verstanden, dass das nicht jetzt so an die große Glocke gehängt wird, Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist der Christus, sondern die Jünger hatten es verstanden, es geht darum, die Leute müssen es verstehen, sie müssen es kapieren, sie müssen, ich habe es mal so formuliert, der Beweis muss in deinem Herzen wachsen. Und auch in meinem, ja, dieser Beweis, dass Jesus der Christus ist, muss im Herzen wachsen, in unseren Gedanken. Wenn wir diese Information haben, dann geht's, ja, das ist als Anfang mal eine Information. Ich sage jetzt hier als Information, Jesus ist der Christus oder der Menschensohn oder ja, all das, was wir damit verbinden. Dann muss man diese Information verstehen. Wenn man sie verstanden hat und versteht, was es bedeutet, dann fängt man an, danach zu handeln und danach zu leben. Dieser Prozess muss in Gang kommen. Ja, dass wir verstehen, Jesus ist in meinem Alltag. Jesus bringt mich mal durch das große Gericht, das Gott am Ende halten wird. Jesus bringt mir Vergebung. Jesus hebt diese Trennung zwischen Gott und Menschen auf. Jesus ist der Heiland, der auch heute heilen kann. Jesus ist mehr wert als alles in dieser Welt. Jesus darf ein Teil deines Seins werden, ein Teil deiner Person. So nahe möchte er dir kommen, dass dein altes Leben stirbt und du mit Jesus ein neues Leben beginnst. Dass das alte Kind dieser Welt in dir weniger werden darf, sterben darf, mit Jesus am Kreuz sterben darf und etwas in dir, deine Seele mit Jesus wieder auferstehen darf, als Kind Gottes. Ja, dass eine diese Wandlung stattfindet in mir, in dir, dass Jesus Teil von dir wird und du dadurch verändert wirst und du dadurch verändert leben kannst in dieser Welt. Und wenn ich jetzt noch einmal auf meinen Anfang zurückkomme, ja, wir können diesen Beweis heute nur lesen. Aber für die Jünger war das, denke ich, schon sehr beeindrucklich, wenn da Gott auf diesen Berg kommt und sagt, das ist mein Sohn, den sollt ihr hören. Ja, das war schon sehr eindrücklich und wir können heute das nur glauben, darauf vertrauen, dass es so ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er uns zu einem Kind Gottes machen will. Ich möchte heute auch ganz bewusst in dieser Predigt fragen oder am Ende dieser Predigt fragen jetzt, möchtest du das annehmen? Möchtest du vielleicht ganz neu darauf vertrauen oder auch das erste Mal das für dich in annehmen, Jesus ist Gottes Sohn und das hat für mich die Möglichkeit, zu Gott zu kommen, ein Kind Gottes zu werden, einmal im Himmel bei Gott zu leben. Und vor unserem Kapitel steht auch ein Vers, der mich zum Schmunzeln gebracht hat. Da sagt Jesus, hier stehen einige, die werden nicht sterben, sondern das Reich Gottes erleben. Der Vers hat mich schon lange irgendwie, werden die wirklich nicht sterben? Aber man könnte es auch so verstehen. Hier sitzen Menschen, die glauben und die werden in Ewigkeit nicht sterben, sondern sie werden das Reich Gottes sehen. Hörst du da dazu? Wenn ich heute sage, ja, hier sitzen Menschen, die werden das Reich Gottes erleben. Glaubst du das? Dass du das Reich Gottes erleben wirst, erleben kannst? Ja, wenn du auf Jesus vertraust. Wenn du sagst, ja Gott, du hast recht mit dem, was du hier aufgeplant hast. Wenn ich daran glaube, wenn ich das in Anspruch nehme, dann werde ich das Reich Gottes erleben. Das steht heute in unserem Text, in diesem langen Kapitel 9. Ja, du darfst dazugehören, wenn du an Jesus glaubst. Ich möchte noch eins sagen, wenn hier wirklich jemand sitzt, der darüber reden möchte, kann er gerne nachher auf mich zukommen. Ich denke, das ist wichtig, dass man da weiter darüber redet. Wenn dich das heute angesprochen hat, wenn das dein Herz berührt hat, dass man darüber redet, wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? Das ist wertvoll. Jetzt möchte ich beten. Danke, Vater, dass du diesen Weg geebnet hast, dass Jesus der Weg für uns geworden ist, wie wir zu dir zurückkommen können. Dass du da alles hineingelegt hast, dass er für uns gestorben ist, dass er für uns auferstanden ist, dass er uns neues Leben gibt, dass er uns seinen Heiligen Geist sendet, um uns in unserem Alltag zu führen und zu leiten. Danke, dass wir darin Hilfe und auch deine Nähe jeden Tag erleben und spüren dürfen. Danke, dass du ein großer Gott bist, der in Liebe uns zugewandt ist. Danke dafür. Amen.